Der längste Psalm in der Bibel ist der Psalm 119. Und dieser Psalm hat einen Schwerpunkt, ein Thema, was hier sehr deutlich herausgestellt wird, ist das Gesetz Gottes oder das Wort Gottes. Gott offenbart sich uns Menschen. Das ist ein großes Geschenk, dass Gott sich uns offenbart, denn von unserer Seite können wir Gott nicht wirklich kennenlernen. Er muss sich uns zeigen. Wir dürfen Gott und seine Absichten durch sein Wort besser verstehen. Ich möchte nur einige Verse von diesem Psalm lesen, die aufzeigen, welch einen Schatz wir hier an der Bibel, an der Heiligen Schrift haben. Sie beschreibt einmal Vers 4, Gottes Absicht. Da heißt es, du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Hier wird auch der Segen für uns beschrieben, Vers 6. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. In Vers 7 wird die Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Ich werde dir danken und mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. In Vers 10 wird deutlich, dass man Gott erkennen kann. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Also durch die Gebote Gottes, durch das, was er gesagt hat, kann der Mensch Gott erkennen. Wir sehen nämlich darin seinen Charakter, was er möchte. Und in dem Herrn Jesus natürlich auch, was Gott für Ziele hat und so weiter. Vers 12. Gott muss mich lehren, können wir hier erkennen. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Deshalb ist es immer gut, bei einer Predigt oder beim Lesen der Heiligen Schrift auch es mit einem betenden Herzen zu lesen oder mit einem betenden Herzen hier zu sein. Herr, was hast du mir zu sagen? Lehre mich. Vers 14, Gottes Wort macht reich. Ich freue mich an dem Weg, denn deine Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtümer. Ich möchte es nochmal lesen. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Und dann in Vers 162, da wird noch etwas über das Wort Gottes gesagt. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Eine Beute ist in der Regel schwer zu bekommen. Ja, man kriegt eine Beute nicht so im Spaziergang, sondern man muss oft nachjagen. Ja, man muss sich anstrengen. Man muss eben die Beute erbeuten. Aber wenn man sie in den Händen hält, das ist sie, dann freut man sich. Ja, dann ist man sehr glücklich. Warum sage ich das alles? Wir sind doch im ersten Petrusbrief. Wir sind doch nicht im Alten Testament. Nun, für diejenigen, die den Predigtbogen haben, ihr Leute vom BU, ja, und vielleicht auch noch ein paar andere, ihr wisst, wenn ich hier mal so kurz den Finger hebe, dann ist es für euch vor allen Dingen, also nicht wehe, wehe, sondern passt hier besonders auf, denn das ist etwas, wo ihr dann auch einschreiben könnt. Wenn wir heute den kurzen Textabschnitt 1. Petrus 3, 18 bis 22 lesen und darüber nachdenken, dann hat das sicherlich mit Mühe zu tun. Also wer hierher gekommen ist und sagt, also ich will eine leichte Predigt haben heute, den muss ich enttäuschen, denn wir müssen heute auf Beutefang gehen. Die Predigtreihe fordert uns dazu heraus. Das bedeutet, seid hellwach, am besten mit den Augen in der Bibel, das Herz bei Gott mit der Bitte, schenk mir deine Hilfe und die Bereitschaft, sich ändern zu lassen. Gott, du darfst in mein Leben sprechen, du kannst mich ändern. Ja, ich habe noch nicht alle Weisheiten dieser Welt ja schon erkannt, du darfst mich lehren. Gottes Wort darf mich korrigieren. So, jetzt geht's los. Ich lese 1. Petrus Kapitel 3, 18 bis 22. Da heißt es: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Ich habe der Predigt das Thema gegeben, 4 Stationen Jesu. Denn wir werden heute darüber nachdenken, was der Herr Jesus an 4 Orten erlebt bzw. erlebt hat. Wenn der Satz hier, wo ich hier den Bibeltext gelesen habe, mit einem Denn anfängt, dann muss man natürlich fragen, worauf bezieht sich denn dieses Denn? Nun möchte ich 2 Verse vorher lesen, und zwar Vers 16 und 17. Da heißt es: Bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal und so weiter. Wir sehen, unser Herr fordert durch seinen Diener Petrus die Christen auf, eine gute Lebenseinstellung an den Tag zu legen. Und diese zeichnet sich aus durch Gutes tun. Sogar Gutes tun gegenüber denen, die Böses tun. Und dann hier zum heutigen Bibeltext, Vers 18: Denn schaut auf Christus. Wie hat er gehandelt? Was wird von ihm gesagt? Gott sagt, dass dieser ganz und gar gerecht ist. Also wenn wir an Christus denken, dann denken wir an eine Person, die ganz und gar gerecht ist. Das Vorbild für ein gutes Leben in den Augen Gottes ist Christus selbst. Er ist für Sünder gestorben, der Gerechte für Ungerechte. Es bedeutet, ihr lieben Leser dieses Petrusbriefes, die ihr euch nach Christus nennt, die ihr Christen seid, ja, folgt Jesus nach. Er hat so gehandelt. Ja. Er ist das Vorbild. Und dann, liebe Christen, die ihr den Bibeltext hier lest, Christus starb der Gerechte für die Ungerechten. Wer sind denn die Ungerechten? Das wart doch ihr. Das sind doch wir. Wenn Christus nicht so gelebt hätte, wärt ihr jetzt alle noch Kandidaten für die ewige Verdammnis. Hundertprozentig. Mit eurem Leben würdet ihr in die Hölle gehen. Wenn Christus nicht so gehandelt hätte, wie er gehandelt hat, dass er für die Ungerechten sein Leben hingegeben hat. Was kann uns helfen, ein Leben nach Gottes Maßstäben zu führen? Es ist zum einen das Vorbild von Jesus. Und zum anderen die Dankbarkeit ihm gegenüber. Die erste Station, die wir jetzt bedenken können, ist, Jesus starb. Das ist eine Tatsache, über die wir uns mal mehr und tiefer Gedanken machen sollten. Darüber muss gut verstanden werden. Wir sehen hier es im Bibeltext, dass Christus gestorben ist für die Sünder, was in der Vergangenheit geschrieben ist. Es ist geschehen. Das ist passiert. Ist das wichtig? Hier steht einmal, in manchen Übersetzungen ist es in Klammer, einmal, aber das ist genau der Gedanke. Das ist die Richtung. Ein einziges Mal hat der Herr Jesus, und zwar am Kreuz auf dem Hügel Golgatha, dort, das war der Ort, für die Sünden gelitten und ist nach dem Fleisch gestorben. Das heißt, sein Geist hat sich vom Körper getrennt und dann war dieser Körper natürlich leblos geworden. Das Fleisch stirbt. Die Bibel betont auch im Hebräerbrief, dass Christus einmal geopfert wurde. Hören wir, was der Text sagt in Hebräer Kapitel 9, Vers 28, da heißt es, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Deutlich wird hier gesagt, Christus hat sich einmal geopfert. Hebräer 10, Vers 10, also gleich ein paar Verse weiter, da heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Das ist da ein für allemal geschehen und das ist fertig, abgeschlossen. Ja, was folgt denn daraus? Damals, die Juden haben ja immer weiter ihre Gottesdienste gefeiert und man tat das, indem man täglich, wöchentlich und jährlich opferte für die Schuld der Leute, die da waren, ja, für das Volk. Und jetzt hat Gott eingegriffen durch seinen Sohn und macht damit alle anderen nachfolgenden Opferungen ungültig. Er sagt, ich habe mein Opferlamm gebracht und das reicht aus für immer. Jeder, der danach noch opfert, ja, hat eigentlich das Opfer Christi nicht verstanden. Und der jüdische Gottesdienst war damit zu Ende, abgeschafft von Gott selbst. Wer sich auf ein anderes Opfer verlässt, außer dem Kreuzestod Christi auf Golgatha, der hat gar kein Opfer, das rettet. Ja, er verwirft damit seine mögliche Errettung, indem er sich auf andere Handlungen stützt. Der Jude musste sich zu dem einmaligen Opfer Jesu Christi bekehren, umkehren und dahin kommen. Aber was hat das mit uns zu tun? Schauen wir, was die katholische Kirche über die Messe aussagt. Was ist mit dem Messopfer, wo man einlädt zur heiligen Messe? Hier ein Ausschnitt aus der Grundordnung des römischen Messbuchs von 2002, dritte Auflage. Seite 14, da heißt es: Das Kreuzesopfer ist, abgesehen von der verschiedenen Art und Weise der Darbringung, ein und dasselbe wie seine sakramentale Vergegenwärtigung in der Messe. Noch einmal, das Kreuzesopfer, also der Herr Jesus damals am Kreuz auf Golgatha, dieses ist gemeint, ist abgesehen von der verschiedenen Art und Weise der Darbringung, verschiedene Art und Weise, das heißt, dort hing der Herr Jesus leibhaftig am Kreuz, angenagelt, das, so hat er sich dargebracht. Es ist eine andere Art, aber es ist ein und dasselbe, wie seine sakramentale Vergegenwärtigung in der Messe. Da gibt es keinen Unterschied, nur die Zeichen sind anders. Soll tatsächlich die Messe genau dasselbe sein wie das Opfer Jesu am Kreuz? Opfert sich Jesus in der Messe? Die katholische Kirche sagt, ja, das tut er. Oder in der Messfeier, das ist auf Seite 29, in der Messfeier, in der das Kreuzesopfer fortdauert, ist Christus wirklich gegenwärtig. Und es wird gesagt, wo er überall gegenwärtig ist, in der Versammlung, die in seinem Namen zusammengeführt wurde, in der Person des Amtsträgers und in seinem Wort, sowie wesenhaft und bleibend unter den eucharistischen Gestalten. Das bedeutet, auf der einen Seite können wir ja sagen, Christus ist in der Versammlung auch bei uns unsichtbar, gegenwärtig, richtig. Aber ist das so, dass es heißt, und wesenhaft, also da von seinem Wesen her, und bleibend in Brot und Wein, also in den eucharistischen Gestalten? In der Messe ist das Kreuzesopfer, so heißt es hier, fortdauernd. Jesus blutet weiter. Sein Opfer ist noch nicht zu Ende. Haben wir das noch im Gedächtnis, dass er ein für alle Mal geopfert worden ist und dann geht er zum Himmel? Hebräer 9, Vers 28, nachdem Christus sich doch ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat, hat er sich nicht in die Hände der Priester gegeben, die ihn durch ihre Rituale immer wieder opfern, sondern er herrscht zur Rechten des Vaters und kommt zum zweiten Mal als Richter. Das katholische Verständnis ist dem biblischen völlig entgegengesetzt. Das Kreuzesopfer ist nach katholischer Lesart weder abgeschlossen noch einmalig. Diese Kirche verbietet aber auch Menschen, die einer anderen Konfession angehören, die Teilnahme an ihrem Messopfer. Warum wohl? Sie geht davon aus, dass Menschen anderer Konfessionen auch ein anderes Verständnis von der Messe haben. Und weil sie ein anderes Verständnis von der Messe haben, sind sie dadurch disqualifiziert. Hiermit und hierin bin ich dieser Kirche von Herzen dankbar, denn es ist für Christen, die die Wahrheit über die Messe kennen, unmöglich, an dieser Handlung teilzunehmen, da sie dem Erlösungswerk Christi schadet. Wieso schadet sie? Weil man mit der aktiven Teilnahme an der Messe deutlich macht, dass Christi Opfer auf Golgatha nicht vollendet ist. Schauen wir uns weiter Vers 18 an. Was tat der Herr Jesus bei seinem Opfertod? Heilige Schrift, schauen wir. Er hat die Erlösten zu Gott geführt. Sie sind nicht in dieser Weise vor Gott, damit er sie richte, sondern sie sind zu Gott geführt. Die bekannte Aussage unseres Herrn Jesus in Johannes 14, Vers 6 unterstreicht auch diesen Gedanken. Der Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Er, der Herr Jesus, der Weg ist, führt zum Vater. Und er stellt die Menschen, die an Christus glauben, nicht vor den Richter. Der gute Hirte führt seine Schafe. Und zwar dorthin zum Vaterherzen, zum Vaterhaus. Weiter im Text hier. Was heißt nun, dass Christus lebendig gemacht wurde nach dem Geist? Lesen wir in der Schrift. Getötet nach dem Fleisch ist also klar, der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber was bedeutet lebendig gemacht nach dem Geist? War denn der Geist von dem Herrn Jesus tot und ist dann wieder lebendig geworden? Nein, Jesu Geist starb niemals. Dies steht auch hier nicht da, als ob sein Geist gestorben wäre. Außerdem spricht zum Beispiel er bei der Kreuzigung, Lukas 23, 46, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Oder auch eine Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 18, da heißt es, der Jesus spricht hier, niemand nimmt es von mir. Es bezieht sich auf das Leben. Ja? Niemand nimmt das Leben von mir, sagt der Herr Jesus. Und dann denkt er sicherlich auch an die Kreuzigung. Ja? Nicht die Soldaten konnten ihm das Leben nehmen. Kein Mensch kann Jesus das Leben nehmen. Ja? Wie heißt es weiter? Sondern ich lasse es von mir aus. Als er gerufen hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, konnte er sein Leben hier freiwillig lassen, beenden. Und er sagt hier weiter, ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ja, wenn er es gelassen hat, dann ist er dann in der Nähe des Vaters. Im Paradies. Und dann heißt es weiter, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Also dort in der Ewigkeit, in der Jenseitigkeit, hat er die Vollmacht, es wieder zu nehmen, das heißt wieder hier auf dieser Erde zu leben. Da war sein Geist nicht tot. Diesen Auftrag habe ich vom Vater empfangen. Lebendige Macht steht hier im ersten Petrusbrief im direkten Gegensatz zu dem, was getötet wurde. Was wurde getötet? Sein Leib wurde getötet. Was wurde lebendig? Sein Leib wurde lebendig. Mittels des Geistes, mittels des Heiligen Geistes. Und das sehen wir auch im Römer Kapitel 8, Vers 11. Dort heißt es nämlich, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in uns wohnt. So. Der Jesus wurde unter anderem durch den Heiligen Geist wieder zum Leben gebracht, hier auf dieser Welt. Das Mittel war der Heilige Geist. Also, erste Station, der Tod des Herrn Jesus. Zweite Station, seine Verkündigung. Kommen wir zu den nächsten Versen. Ich möchte sie lesen, Vers 19 und 20. Da heißt es, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. In Verbindung mit dem Heiligen Geist hat Christus in einem Gefängnis Geistern etwas verkündigt. Wer sind nun diese Gefangenen? Und wann und wo predigte ihnen Christus? Das sind so die beiden Fragen. Wer sind die Gefangene und wann ist es geschehen? Als Gefangene wird eine ganz bestimmte Gruppe genannt. Es sind diejenigen, die zur Zeit Noahs lebten, die das miterlebt hatten. Noah baut eine Arche. Und die Leute wussten, warum, dass diese Arche gebaut wurde. Noah hat es gesagt. Es kommt eine riesige Flut. Die haben damals noch nicht mal Regen gesehen. Ja, damals kam bloß Tau, der jetzt hier alles so benetzt hat. Regen kommt, Flut kommt, alles wird untergehen und Noah baut das große Schiff. Und die Leute haben darüber gelacht. Noah baut ein Schiff, ja, weit vom Meer entfernt. Verrückt, verrückt, was so manche Leute denken, ja. Das war so die allgemeine Ausrichtung damals. Wir leben unser Leben. Und dieser Generation, diesen Leuten, hat Christus gepredigt. Warum Gott diese Gruppe der Ungläubigen eingrenzt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Man könnte vermuten, dass gerade diese Generation dafür verantwortlich ist, dass die gesamte Welt durch ihre Sünde umgepflügt wurde, ja, weil sie so schlimm waren, ja. Katastrophal. Vorher war es da so schlimm nicht, aber das wurde immer schlimmer und das ist die letzte Generation. Jetzt wird die Erde einfach ausgelöscht, bis auf ein paar. Dass sie in den Augen Gottes nur böse waren, lesen wir. Und zwar jederzeit. Sie hatten nichts mehr überhaupt noch Gutes an sich. Schlimmste Generation, aber wir wissen nicht, warum, dass es nur diese Gruppe ist. Wir können nur lesen und nachsprechen. Und das ist manchmal so, dass wir versuchen manchmal eine Antwort zu finden, finden sie nicht, und dann ist es gut, dass man sagt, ich verstehe es nicht, ich ziehe meinen Hut und gehe etwas weiter. Ja. Als die Flut nun wegen dieser ihrer Weigerung kam, die Ungläubigen sind dann alle weggerafft worden, sie starben, das heißt ihre Persönlichkeit, ihre Geistseele verließ den Körper und sie wurden dann ins Gefängnis gebracht. Ja. Also das heißt, nach dem Tod eines Menschen ist er nicht einfach im Nirgendwo, sondern hier wird von einem Gefängnis gesprochen, wo Menschen aktiv anwesend sind. Da ist kein Schlaf, sondern da ist Leben. Da kann man hören und kann verstehen und kann nachdenken. Dieses Gefängnis ist nicht der feurige Pfuhl oder der zweite Tod, oder wie man landläufig dies als Hölle bezeichnet. Dieser Ort wird erst beim Endgericht nach dem Richterspruch Gottes mit ungehorsamen Menschen gefüllt. Offenbarung 20, 11 bis 15. Nein, dieser Ort, dieses Gefängnis ist dies, wo der sogenannte reiche Mann auf seine Auferstehung wartet. Es sind Menschen, die noch keine Auferstehung erlebt haben. Ja, die Auferstehung passiert an unserem Körper. Dann wird nämlich der Körper mit dem Geist wieder zusammengebracht. Und vorher ist es eben noch ohne Körper. Es ist das Totenreich der Qual. Dies ist ein Gefängnis, bei dem die Insassen unter Schmerzen auf das kommende Endgericht warten. Christus hat ihnen verkündigt oder gepredigt, so heißt es hier. Das Wort für verkündigen heißt so viel wie ausrufen, bekannt machen, kundmachen. Es heißt nicht evangelisieren. Es heißt nicht, dass da ein Aufruf ist, bekehre dich. Vielmehr wird hier gesagt, so ist es, das ist jetzt geschehen, ihr sollt es hören, so geht es weiter. Christus ist der König aller Könige, er ist derjenige, vor dem alle Knie sich beugen werden, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, so ist das geschehen. Christus hat gesiegt. Wo und wann predigte ihnen Christus? Hier gibt es mehrere Auffassungen und ich selbst, ja, habe schon mal in diese oder in jene Richtung gedacht. Ich sag euch jetzt einfach, was zurzeit mein Wissensstand ist. Und wer sich da aber weiterbilden möchte, wir haben da oben eine Bücherei, da gibt es viele bibeltreue Kommentare, da kann er das ein oder andere noch nachlesen. Für mich ist es wertvoll und wichtig, was kann ein Mensch erkennen, wenn er diesen Text zum ersten Mal liest. Und da heißt es, Christus ging mittels des Heiligen Geistes zu den Geistern im Gefängnis. Dann lese ich, dass Christus ins Totenreich und zwar dorthin ging, wo sich diese Leute aufhielten. Sicher hat der Herr Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen. Das stimmt. Und dann hat er auch gesagt, dass er mit dem Mann am Kreuz, der mit ihm gestorben ist, im Paradies ist, im positiven Totenreich. Ja. Da ist die Frage, kann er nicht in 3 Tagen auch auf der anderen Seite sein, um dort seinen Sieg auszurufen? Und sagen, so ist es jetzt. Ihr, die ihr nie geglaubt habt, die ihr Noah verspottet habt, die schlimmste Generation, ja, auch ihr sollt hören, wie es jetzt ist. Die Knie werden vor Christus gebeugt. Nicht, dass sie sich jetzt bekehren könnten, sondern sie sehen in Christus den König aller Könige und Herr aller Herren. Jetzt sind sie als noch körperlose Menschen im Totenreich der Qual. Und dies soll eine Warnung sein für alle die noch im Körper lebenden Menschen. Dieses Gefängnis gibt es. Dieser Abschnitt soll auch nicht dazu dienen, dass Menschen meinen, diese Leute dort im Gefängnis sind irgendwie Hoffnungsträger. Also das heißt, die sind zwar jetzt im Gefängnis, aber irgendwie kommen die da raus. Das sagt der Text überhaupt nicht. Sondern es ist eine Warnung. Eine Warnung für die Lebenden, die noch nicht dort sind. Denkt darüber nach. Das gibt es. Und in der Ewigkeit wird jeder wissen, wer der Herr ist und wie falsch ich mein Leben gelebt habe, wenn ich nicht mich zu Christus hin wende. Nun kommt Petrus zu einem weiteren Gedanken, die Rettung und die Taufe. Was ist hier über die Taufe gesagt? Das heißt hier in Vers 21, sie ist ein Sinnbild des damaligen Geschehens und diese rettet. Wie ist das gemeint? Das Gerichtswasser damals bei der Sintflut, als alles untergeht, ist ein Bild zu dem Taufwasser der Taufe. Das Gerichtswasser damals begräbt alles Gottlose, alles Ungehorsam. Gott richtet das alte gottlose Leben. Menschen, die Noah gehört haben, 120 Jahre, die Nein dazu gesagt haben, werden gerichtet. Das Taufwasser als Bild, hier wird direkt es als Bild auch genannt, ist auch ein sogenanntes Gerichtswasser. Wer wird denn bei der Taufe bildlich gerichtet? Was geschieht denn bei der Taufe? Ich lese in Römer Kapitel 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe zeigt ein Begräbnis, eine Beerdigung. Wir sind begraben, so heißt es hier, mit ihm, also durch die Taufe in den Tod. Der gleiche Gedanke wird in Kolosser Kapitel 2 gesagt, Kolosser Kapitel 2, Vers 12. Da heißt es, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Bei einem Begräbnis geht in der Regel ein Tod voraus. Ja? Nur wer tot ist, darf beerdigt werden. Wer ist denn da gestorben? Worüber soll denn jetzt die Wasserflut gehen? Über welchen? Gestorben ist der alte, gottlose Mensch. Und er ist dort gestorben am Kreuz auf Golgatha, als er jetzt in der Jetztzeit sein Leben Christus anvertraut hat. Der gesagt hat, Herr Jesus, meine Schuld bekenne ich vor dir, ich habe gesündigt und ab jetzt möchte ich, dass du mein Leben regierst. Du sollst der König sein. Und somit habe ich mein altes Leben ans Kreuz gehängt und dort stirbt es, mein Leben ohne Christus im Mittelpunkt. Und wenn es dort gestorben ist, muss es doch, was? Begraben werden. Tote müssen begraben werden, oder? Natürlich. Und das ist die Taufe. Die Taufe ist die Beerdigung. Da wird noch einmal symbolisch deutlich gemacht, durch das alte Leben ist wirklich unter dem Gerichtswasser. Ja? Er säuft. Ja. Die Taufe somit hier, ihr seht meinen Finger, ist die Beerdigung des alten gottlosen Menschen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass der Glaube an Christus alleine errettet. Die Taufe rettet nicht für den Himmel, auch wenn es hier von Rettung steht. Der Verbrecher am Kreuz brauchte keine Nottaufe, damit Christus ihm sagen konnte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? Sondern er konnte es ihm so sagen. Und da die Taufe selbst nicht in den Himmel rettet, hat auch Paulus seinen Schwerpunkt, wie er den Korinthern in 1. Korinther 1, Vers 14 und 17 schreibt, nicht auf die Taufe gelegt. Unser Schwerpunkt des Paulus war nicht die Taufe. Auch Petrus schreibt über die Taufe, dass diese nicht das Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Das kann die Taufe nicht. Die Taufe kann nicht unsere Unreinheit wegwischen. Das kann nur das Blut Christi. Deshalb sind alle Versuche, sie für die Rettung, für den Himmel zu deuten, falsch. Also wenn man sagt, du musst dich taufen lassen, damit du gerettet wirst, ist falsch. Die Taufe rettet weder Babys noch Erwachsene. Und wer das glaubt, der ist ganz und gar im Dunkeln und hat das Licht Gottes nicht gesehen. Die Taufe ist aber ein Zeugnis eines guten Gewissens. So hier die Schlachterübersetzung. Der Sünder, der vor Gott steht, hat ein schlechtes Gewissen, weil er weiß um seine Schuld. Ein gutes Gewissen hat derjenige, der zutiefst weiß, jetzt ist alles in Ordnung. Und das kann er nur, wenn er vorher sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat und niemals auf die Taufe. Ja, wir vertrauen Christus und er schenkt mir ein gutes Gewissen. Und in der Taufe bezeuge ich das, dass ich ein gutes Gewissen habe. Aber selbst wenn ich der Lutherbibel nachgehe, die sagt, es ist eine Bitte um ein gutes Gewissen, muss ich immer noch in dieser Weise denken, da ist ein Mensch, der bittet Gott darum. Es ist also eine erwachsene Person. Und wenn er bittet, dann bittet er nicht, taufe mich, damit ich ein gutes Gewissen habe, sondern rette mich, Herr Jesus. Und bei der Taufe kommt es eben zum Ausdruck, dass ich mich an Christus hänge. Vers 21, bei der Taufe geht es um Rettung beim Jetzt, also in der Jetztzeit, Vers 21, welches jetzt auch uns im bildlichen Sinn rettet. Die Taufe rettet in einer gewissen Weise. Indem der Mensch Zeugnis ablegt in der Taufe, dann stellt er sich auf die Seite Jesu, ganz öffentlich. Und wir wissen, es ist ein Schutz, wenn wir uns zu dem bekennen, was wir sind. Zum Beispiel, wenn ihr in Urlaub geht, ja, ein anderes Beispiel, der Mann muss auf Dienstreise, irgendwie nach China. Gut ist, wenn er ein Zeichen, wenn er verheiratet ist, das Zeichen des Ringes trägt. Das ist ein gutes Zeichen, ja, das ist eine Hilfe, ein kleiner Schutz. Man bekennt sich zur Ehe. Es ist ein Schutz, wenn ich irgendwo neu anfange in einem Betrieb, dass ich dann vielleicht mit einem Auto hinfahre, wo hinten irgendwo was Christliches steht. Die Leute wissen, aha, sie ordnen mich ein. Es ist ein gewisser Schutz. Oder wenn ich dann beim Essen bete, ja, es ist ein gewisser Schutz, denn die Leute wissen, der ist ein bisschen anders. Ich wird nicht alles mitmachen. Wenn ich mich auf die Seite Jesu stelle, werde ich in manchen Dingen geschützt vor Angriffen. Ja. Ich weiß, jemand hat auch gesagt, es ging da um Gemeinschaft und keine besonders gute Gemeinschaft. Und da hat diese Person gesagt, weißt du, ich bin bekehrt und getauft. Ja. Ich gehe einen anderen Weg. Und es war für denjenigen eine Hilfe. Und wenn jemand sich taufen lässt, andere sehen das, dann ist das ein gewisser Schutz. Es ist kein allgemeiner Schutz, sondern es ist ein Schutz davor, dass man selbst sagt, ich gehöre dazu, das ist mein Weg. Ich kann durch sie bezeugen, dass Christus, also durch die Taufe kann ich bezeugen, dass Christus mein Herr ist. Dass die Sünde abgetan wurde und dass mein Gewissen rein ist. Schauen wir noch die letzten zwei Dinge an. Es geht jetzt ganz schnell und ganz kurz. Die nächste Station ist die Auferstehung. Die Auferstehung Christi gilt. Vers 21. Der Herr Jesus hat wirklich für die Schuld bezahlt Und der Vater hat dies angenommen. Du bist nicht im Tod geblieben, mein Sohn, sondern ich habe das angenommen. Du bist auferstanden und jetzt bist du bei mir im Himmel. Und das Letzte, Vers 22, die letzte Station. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Er ist der Regent. Wir feiern Weihnachten immer in Erinnerung. Das Kind ist schon lange geboren. Wir feiern Ostern und Karfreitag immer in Erinnerung. Das ist alles schon passiert. Aber was jetzt ist, wir beten an den Herrn Jesus als König aller Könige und Herr aller Herren. Das ist jetzt. Er regiert schon über Engel, Gewalten und Mächte. Und die letzte Frage oder der Aufruf oder der Gedanke, wenn Christus nun das ist, wie ehren wir, wie ehrst du ihn mit deinem Leben? Was ist so dein weiterer Gedanke, deine weiteren Überlegungen und Schritte? Wie kannst du ihn ehren? Amen.